Und es ist schön, dass man das weiß, dass es so vielfältig ist und dass überall gebetet wird und dass Gott angebetet wird. Und das ist echt ermutigend. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein, auch wenn es natürlich aufregend ist, wenn man gar nicht weiß, wo man hinkommt. Aber ihr habt es schön hier und ich habe es so gehört. Hier wurde mal Sport gemacht und hier standen Geräte, die Kraft und Stärke geben sollen. Und heute ist es Gottes Wort, was Kraft und Stärke gibt. Ja, das ist wunderbar, wie dieser Raum sich geändert hat. Und ja, danke für die Einladung hierher, Menschen zu begegnen und Gott zu erleben. So steht es auf eurer Seite. Und ja, bin gespannt, wie das heute hier wird. Ich darf euch grüßen von den Geschwistern aus unserer Gemeinde in Chemnitz. Und auch ganz besonders, wir waren gestern zu Besuch bei älteren Geschwistern, die stammen aus der Elim-Gemeinde in Chemnitz. Und ich soll trotzdem mal grüßen, weiß nicht, vielleicht kennt sie jemand, Eberhard und Maria Drölsch. Und sie sagen herzliche Grüße. Ihnen ging es jetzt nicht ganz so gut, aber deswegen dürfen wir sie besuchen und auch zusammen beten. Und sie sind aber voller Freude, dass Gott sie durchträgt in allem. So, ach hier, ich kann es dann sehen. Ihr könnt jetzt schon mal das Thema anwerfen, um was es heute geht. Versprochen. Hast du schon mal einen Satz mit diesem Wort beendet? Hast irgendetwas gesagt und hast gesagt, versprochen, verspreche ich dir. Und ich hoffe, du hast dich auch bemüht, das einzuhalten. Das ist in unserer Kultur auch so üblich. Wir haben Freunde, die über 20 Jahre auf den Philippinen im Missionsdienst, im Einsatz waren. Und sie haben gesagt, dort ist das ganz anders. Wenn du jemanden fragst, kannst du morgen zu mir kommen und mir helfen, dann ist es unhöflich, wenn der andere sagt, also du, morgen passt mir gar nicht, habe ich gar keine Zeit. Deswegen sagt er, ja, mache ich. Und am nächsten Tag kommt er einfach nicht. Das wäre jetzt bei uns wieder unhöflich und unehrenhaft. So verschieden ist es. Aber hast du schon mal ein Versprechen, was du gemacht hast, nicht gehalten? Vielleicht hast du versprochen, ich schreibe dir, ich rufe dich an oder ich hole dich ab, ich kümmere mich um dies und jenes. Und dann hast du es irgendwie vergessen oder es hat einfach nicht gepasst. Es gibt Sachen, die kannst du nachholen, die kannst du vielleicht auch wieder gut machen von so einem verpassten Versprechen. Aber es gibt auch Versprechen, die man nicht wieder einlösen kann, weil es zu spät ist. Hast vielleicht deinen Eltern oder Oma und Opa versprochen, dass du sie mal wieder besuchst, hast es rausgeschoben und dann ist es zu spät. Es gibt ein Eheversprechen, Liebe und Treue bis ans Ende des Lebens. Und auch das, wir wissen es, ist immer öfters, auch in unserer Zeit, ein Versprechen, was man nicht hält. Das Wahlversprechen, ein Qualitätsversprechen, ein Garantieversprechen. Alle diese Dinge haben eins gemeinsam, nämlich die Folge eines leeren oder eines gebrochenen Versprechens. Wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann folgt Enttäuschung, klar, bei dem anderen, dem ich vielleicht etwas versprochen habe. Auch bei mir hat es Folgen, nämlich ein schlechtes Gewissen bei mir selbst. Es entsteht in der Beziehung miteinander Traurigkeit oder vielleicht sogar Wut oder ein Misstrauen. Wäre ich heute Morgen jetzt nicht hierher gekommen, dann hätte vielleicht der Roland irgendwann mal auch zu mir gesagt, also auf dich kann man sich nicht verlassen und du hast es eigentlich versprochen. Was wäre daraus entstanden? Was wäre das oder was hätte das mit dieser Beziehung gemacht? Aber einem Versprechen, was man hält, folgt Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wir wollen uns in der Bibel genauso ein Versprechen ansehen heute, was Gott gemacht hat und was bis zum heutigen Tag hält und was ihr vielleicht im Bild auch schon wisst, worum es geht. Ein Versprechen Gottes uns Menschen gegenüber. Und der Bibeltext steht in 1. Mose 9, Vers 8 bis 17. Ihr könnt das nachlesen, wir können es uns aber auch gern jetzt anschauen und anhören und wir gucken mal, ob es funktioniert. Kannst du dich erinnern, wann du deinen letzten Regenbogen gesehen hast? Vielleicht kann ich dir da helfen. Letzten Samstag waren wir bei meiner Schwiegermutter, die wohnt in Niederfrohna im Garten und da haben wir Richtung Chemnitz geguckt, also praktisch über Hartmannsdorf, über der Kirche Niederfrohna Richtung Hartmannsdorf, ein wunderschöner Regenbogen letzten Samstag. Vielleicht hast du den gesehen und vielleicht hast du den auch fotografiert. Und viele machen das, viele Menschen machen das, auch die, die nichts davon wissen, dass der Regenbogen in der Bibel steht. Und sie machen das, weil es einfach so etwas Wunderbares, so etwas Eindrückliches ist. Das kann der Mensch selbst nicht herstellen, zumindest nicht in dieser Größe. Und es ist unvergleichlich und lässt auch immer wieder staunen. Wissenschaftlich ausgedrückt lässt es nicht ganz so sehr staunen. Ich habe es mal mir rausgeschrieben. Ein Regenbogen ist ein atmosphärisches optisches Phänomen, das als kreisbogenförmiges Lichtband mit radialem und für Spektralfarben charakteristischem Farbverlauf wahrgenommen wird. Er entsteht durch Spiegelung und wellenlängenabhängigen Brechung des Sonnenlichts in den annähernd kugelförmigen Wassertropfen einer Regenwolke. Das ist die menschliche Definition vom Regenbogen. Dagegen lesen wir in der Bibel, dass der Regenbogen nichts weniger ist als die bedingungslose, unwiderrufbare und geschenkte Friedensverheißung Gottes für den Menschen. Und siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen und euch und mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut. Gott verpflichtet sich einseitig, damit du und ich, damit wir leben können. Gottes Verheißung ist der Grund, weshalb ich und du, wir heute leben. Das ist unsere Lebensversicherung. Wenn Gott sie nicht gegeben hätte, dann würde diese Erde wohl schon längst in einer zweiten Flut, in einer zweiten Sintflut, hätte vernichtet werden müssen oder untergegangen wäre. Zwar gibt es auch in unseren Tagen oder was wir so erlebt haben, vielleicht in Vergangenheit oder auch heute, gibt es in unseren Tagen Hochwasser und Überschwemmungen und wir lesen das von Tsunamiwellen, die auch ein großes Leid und Tod hervorbringen. Aber es ist kein Gericht zur Vernichtung der Menschheit insgesamt, so wie es damals zur Zeit Noahs war. Und diese Verheißung von damals gilt heute noch ganz genauso. Gott hat diesen Bund geschlossen mit jedem lebendigen Wesen. Das ist erstaunlich. Das ist unabhängig davon, wer du bist, wie du heißt, wie du aussiehst, was du kannst. Es ist sogar unabhängig davon, was du glaubst. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann gilt dieser Bund genauso. Er hat ihn mit jedem lebendigen Wesen geschlossen. Und wir lesen es auch im Neuen Testament. Denn er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45. Und trotzdem ist dieser Regenbogen da als Friedenszeichen zwischen Gott und Mensch. Es ist interessant, dass es im Hebräischen überhaupt kein Wort für Regenbogen gibt. Kein eigenständiges Wort. Es gibt nur ein Wort für Bogen, das normalerweise dieses Gerät oder dieses Kriegsgerät beschreibt. Also jeder hat vielleicht schon mal Pfeil und Bogen in der Hand gehabt, vielleicht zumindest als Kind. Und wenn da steht, meinen Bogen setze ich in den Himmel, dann klingt das so, als würde Gott diesen Kriegsbogen, seinen Bogen, wie eine Waffe nehmen und irgendwo beiseite stellen, hinstellen, wegstellen. Und genauso ist es eigentlich auch gemeint. Gott nimmt seinen Kriegsbogen, seinen Gerichtsbogen, mit dem er symbolisch zum Krieg auszieht, beziehungsweise damals die Menschheit vernichten wollte, seine Schöpfung wieder ungeschehen machen wollte. Er nimmt diesen Bogen, wo er sonst auszieht, gegen die Menschen, die sich gegen ihn stellen und die er an der Sintflut vernichtet hat, er nimmt ihn und stellt ihn weg. Aber er stellt ihn nicht einfach in die Ecke, sondern er stellt ihn als Zeichen in die Wolken, so wie der Regenbogen gebogen über uns steht. Das ist symbolische Sprache, die sagen will, Gott stellt es weg, er macht Frieden. Gott macht es von sich aus mit der ganzen Welt. Er will die Welt nicht noch einmal komplett durch eine Flut vernichten, sondern das Leben möglich machen. Wenn du dir den Regenbogen ansiehst, dann siehst du auch, welche Richtung er zeigt. Also hätte auch andersrum sein können. Da hätte, wäre es ein Smiley gewesen oder so. Oder wie so ein Lachen. Nein, der Bogen ist so, dass er nach oben zeigt. Er zeigt nicht nach unten auf die Erde, er zeigt auch nicht nach links und nach rechts. Er zeigt nach oben in den Himmel, nach oben zu Gott. Gott verspricht nicht nur, die Erde nicht mehr durch eine Flut zu vernichten, sondern auch die Erde für längere Zeit überhaupt nicht zu vernichten. Denn er verspricht uns, verspricht damals, am Anfang der Bibel, dass nun eine ungestörte Zeit von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht kommt, die bis heute anhält. Wir werden vielleicht in Kürze auch ihr daran denken, wenn Erntedank so im Gedächtnis ist oder ganz so zum Thema ist, dass wir uns darüber freuen, dass genau das Gott bis heute genauso einlöst, wie er es versprochen hat. Nun stehe ich aber vor einem Problem. Wie kann Gott auf einmal so gnädig sein und der Welt diesen Frieden zusagen? Stört ihn plötzlich nicht mehr, wenn Menschen sich gegen ihn stellen und gegen ihn handeln, nicht an ihn glauben, nicht auf ihn hören? Was ist denn mit dem Grund der Sintflut damals geworden? Hat Gott nicht deshalb die Menschen vernichtet, weil 1. Mose 6, Vers 5, die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag? Daran hat sich doch nach der Sintflut überhaupt nichts geändert. Und auch im Laufe der Menschheitsgeschichte nichts und erst recht heute nicht. Und wir bekommen nicht den Eindruck, dass die Tendenz in unseren Tagen in eine positivere Richtung geht. Ganz im Gegenteil. Heute schwenken Menschen die Regenbogenfahne aus einem anderen Grund, die ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität anders beurteilen, als Gott, der Schöpfer, das erdacht hat. Man möchte sagen, gut, jeder ist frei, das zu tun, was er möchte. Allerdings sollte jedem klar sein, für was er damit einsteht. Der Evangelist und ehemalige Traumschiff-Pianist Waldemar Grab hat dazu mal gesagt, Gott hat das Copyright auf den Regenbogen. Und wer ein Copyright hat, der kann auch klagen, wenn es missbraucht wird. Und ich denke, dass Gott über das klagt, was gerade passiert. Die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er lässt sich nicht alles gefallen. Waldemar Grab. Und das weiß Gott auch, dieses Problem, dass der Mensch sich nicht geändert hat. In 1. Mose 8 sagt er, dass er auch nach der Sintflut das Sinnen des menschlichen Herzens böse von seiner Jugend an ist. Der Mensch hat sich nicht geändert. Und doch schließt Gott diesen Bund, der nicht eine einzige Bedingung an den Menschen stellt, haben wir jetzt in diesem Text nichts davon gelesen. Nicht eine einzige Bedingung. Also nochmal, warum kann Gott dann zusagen, die Erde nun eine lange Zeit ohne Gericht bestehen zu lassen, als wäre das Böse gar nicht da? Hat er seine Meinung geändert? Nein, so ist es nicht. Gott hat seine Maßstäbe nicht einfach ein bisschen runtergesetzt, weil er gemerkt hat, dass seine Schöpfung und die Menschen das nicht schaffen. Und das Problem mit dem bösen Herzen des Menschen, dass er das vielleicht nicht mehr so genau nimmt. Nein, so ist es nicht. Gott nimmt das Böse immer noch genauso ernst wie damals. Aber Gott schaut bereits auf eine andere Lösung. Und das kann eigentlich nur gehen, wenn Gott die Strafe irgendwie vom Menschen wegschiebt. Nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben, nenne ich mal die nächsten Gedanken. Gott verheißt nicht, dass er die Erde nie mehr vernichten wird oder auf eine andere Art als durch die Flut richten wird. Im Gegenteil, wir wissen das, wir lesen in der Bibel, auch gerade im Neuen Testament, und Jesus hat es auch im Matthäus-Evangelium gesagt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, dass Gott diese Welt richten und erneuern wird. Und wir dürfen heute wissen, das wird so sein und Gott selbst wird es tun. Gott selbst. Wir müssen keine Angst haben, dass der Weltuntergang durch außerirdische Wesen vollstreckt wird oder dass die Erde durch einen Asteroiden getroffen wird und zerfällt oder dass alles Leben durch einen Atomkrieg beendet werden wird. Und auch bei aller aktueller Diskussion über Klimaveränderung steht, nicht der Mensch wird die Erde vernichten, sondern Gott selbst wird es tun. Du, Herr, hast im Anfang der Erde die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Hebräer 1, Vers 10 bis 12. Das heißt, dieses Gericht wird durch den Bund in 1. Mose 9, den wir gerade gelesen haben, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Gott gibt sozusagen eine Zeit geschenkter Gnade. Die erleben wir gerade. Das Leben auf der Erde ist seitdem ein Geschenk, auch wenn das Problem immer noch bleibt. Wieso kann Gott das Gericht plötzlich aufschieben? Wohin ist die Strafe geschoben? Es gibt eine, ich sag mal, mysteriöse Stelle dazu im Propheten Hesekiel im Alten Testament. Ich möchte es jetzt nicht lesen, ich möchte nur sagen, was dort steht. Da ist Prophet Hesekiel, Hesekiel 1, Vers 26 bis 28, und er hat eine Vision. Er hat eine Vision von der Herrlichkeit Gottes. Er sieht auf einem himmlischen Thronwagen, wie ihn früher große Herrscher gehabt haben, um sich zu präsentieren. Er sieht auf so einem Thronwagen und auf den Wolken des Himmels, die sonst im alten Orient eindeutig ein Zeichen einer Gottheit sind, das sieht er und er erblickt ihn. Hesekiel sieht Gott selbst in Gestalt eines Menschen oder eines menschlichen Wesens. Der herrliche Gott in Menschengestalt, geht das? Ist das nicht unvergleichlich? Erst recht damals, grenzt das nicht an Gotteslästerung? Gott und Mensch ist doch nicht zu vergleichen, hier nicht. Gott nimmt die Stelle des Menschen ein. Und genau hier, an diesem Punkt, in Vers 28, Hesekiel 1, Vers 28, da kommt er wieder vor, der Regenbogen. Da steht, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Jahwes. Die Symbolik des Regenbogens wird hier also weitergeführt. Hier erscheint Gott in Menschengestalt, Gott als Friedensbringer. Der Frieden, den Gott der Welt anbietet, wird hier sozusagen eine Person. Er wird in der Person eines Menschen, die gleichzeitig Gott ist, Realität. Das ist einfach genial, wenn wir vielleicht auch wissen, worauf das hinausläuft. Wenn wir das zusammenfassen, der Regenbogen, das Zeichen für Gottes Friedensangebot. Es wirkt, als würde Gott selbst diesen Pfeil des Gerichts, als würde er diesen Pfeil selbst abbekommen, weil der Bogen nach oben zeigt, damit dieser Friede möglich wird. Gott scheint die Strafe für die Bosheit der Menschen zu verschieben, offenbar auf sich selbst, in Menschengestalt. Gott als Mensch tritt an die Stelle der Menschen und macht Frieden möglich. Ich denke, bei den meisten von euch, ihr wisst, was das bedeutet. Wir wissen, dass das nur auf einen zutrifft, auf Jesus Christus. Das Kreuz und der Regenbogen sind sich so nah. In In Römer 3 spricht Paulus über Jesus Folgendes: Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht handelt, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das heißt, Paulus sagt, dass Gott durch eine Aufhebung des Gerichts wie die Sintflut eigentlich ungerecht gehandelt hat. Denn wenn er nach der Gerechtigkeit handeln würde, dann müsste er die Welt schon bald nach der ersten Sintflut wieder vernichtet haben. Deshalb muss Gott selbst den Beweis bringen, dass ihn das Hingehen lassen der Sünde oder das Dulden der Sünde trotzdem nicht ungerecht macht. Und diesen Beweis bringt er. Diesen Beweis bringt Gott. Er richtet das Böse, indem Jesus das Gericht trägt, indem Jesus für uns stirbt. Mit anderen Worten, Gott richtet das Böse immer noch, aber nicht am Menschen, sondern an seinem Sohn. Die Strafe ist nicht aufgehoben, sondern sie ist aufgeschoben. Sie ist für den, der das im Glauben annimmt, auf Jesus geschoben. Gott lässt seinen Sohn, der selbst Gott ist, sterben, damit die Welt leben kann. Ein Angebot bis heute für jeden. Für jeden, für jedes menschliche Wesen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er bekommt den Pfeil ab. Er selbst. Deswegen zeigt der Regenbogen in den Himmel. Jesus ist der Gottesmensch aus Hesekiel 1. Jesus ist der Friedensbringer in Person, sozusagen der Inbegriff des Regenbogens. An ihn dürfen wir denken, wenn wir den Regenbogen sehen. Und das Kreuz ist die Grundlage für den Regenbogen, die Gott schon gesehen hat, als er diesen Bund versprochen hat. Ohne Kreuz hätte Gott keinen Friedensbund mit der Welt machen können. Nur weil Gott das Kreuz schon im Voraus sah, musste er die Welt nicht noch einmal vernichten. Deshalb, wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst, es ist schön, weil dann ist meistens der Regen vorbei, über den man vielleicht sich ja nicht so sehr freut, weil man ein Grillfest hat als Gemeinde oder so, dann ist es ja schön, wenn es schön ist und wenn es regnet, ist es nicht so toll. Aber wenn danach ein Regenbogen erscheint, dann dürfen wir wissen, das ist genau das Zeichen. Dann will uns Gott daran erinnern, er macht ein bedingungsloses Friedensangebot. Ich weiß nicht, was du glaubst oder wie du in der Verbindung mit Gott und Jesus Christus stehst. Deswegen ist es immer wichtig, dass das der entscheidende Kern einer Predigt ist, weil man nie weiß, wer zuhört. Gott macht das bedingungslose Angebot in Jesus Christus. Er hat ja damit das Leben auf dieser Erde überhaupt ermöglicht, weil Jesus die Schuld ans Kreuz genommen hat. Und wenn du das nächste Mal den Bogen siehst, dann schau ihn dir an. Gottes Kriegsbogen ist weg. Er ist in den Wolken. Und er zeigt nach oben und er sagt dir Frieden zu, den Jesus gebracht hat, wenn du ihn annimmst, wenn du ihm glaubst, wenn du deine Sünden vergibst, dann stellt er diese Sünden genauso weg wie diesen Bogen und diese Schuld. Der Regenbogen zeigt nach oben. Er sagt dir Frieden zu, den Jesus gebracht hat, ohne dein Zutun, ohne deine Mithilfe. Lange vor deiner Geburt, bedingungslos und immer wieder neu sichtbar. Wir dürfen staunen darüber und Gott die Ehre darüber geben. Solange es diese Erde gibt, gibt es den Regenbogen und du kannst dich auf sein Wort verlassen. Versprochen ist versprochen. Amen.